Herrlicher Vater, herrlicher Vater. Ja, dieser Name Jesus ist einfach der Name, der über alle Namen ist. Gott hat sich so festgelegt, er sagt, in keinem anderen Namen gibt es Rettung. Egal, was ein Mensch versucht, er kann nicht gerettet werden. Es geht nur über Jesus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Jesus, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Jesus Schöpfer und Zentrum der gesamten Schöpfung. Heute möchte ich sagen, Jesus Zentrum der größten Liebesgeschichte. Jesus Zentrum einer ewigen Liebesgeschichte. Lange bevor diese Welt geschaffen wurde, gab es eine Liebesgeschichte, eine Geschichte, die nicht Geschichte ist, sondern immer noch andauert. Die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Jesus hat uns gezeigt, wie er sich es vorstellt, wie ein Vater und ein Sohn miteinander umgehen, miteinander leben können. Es ist so stark, wenn du die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater anschaust, die Beziehung zwischen dem Vater im Himmel und Jesus. Das war für die damalige Zeit etwas ganz, ganz Fremdes. Im Alten Testament wird auch mal der Name Vater genannt, also Gott als Vater. Aber da ist es mehr so ein Bild, er kümmert sich halt um uns wie als Versorger, damit wir über die Runden kommen. Aber es war nicht diese persönliche Beziehung. Jesus sagt oft, zu meinem Vater oder zu eurem Vater. Sein Verhältnis zu Gott, Vater, ist ein einzigartiges. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist Sohn Gottes. Aber dieser Jesus nennt den allmächtigen Gott Abba. Abba ist aramäisch. Das ist, er sagt ja Abba, Vater. Vater ist Pater, das ist der Erzeuger, auch der Versorger, mit dem ich im selben Haus lebe. Dieses Abba ist so dieses Papi, Vater, Papa. Das ist Vertrautheit, das drückt Liebe aus, das drückt Beziehung aus. Und Jesus nennt seinen Vater immer wieder auch Vater, Abba Vater, zum Beispiel Markus 14, 36. Der Apostel Paulus sagt, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen wurde. Sie ist ausgegossen in unser Herzen. Und der Apostel Paulus sagt, es ist nicht nur eine Sache bei Jesus gewesen, dass Jesus aber Vater betete, sondern er sagt, der Heilige Geist wird in uns etwas hervorbringen, dass wir im Geist beten, aber lieber Vater, geliebter Vater, aber Vater. So, eigentlich können wir sagen Vater, aber es ist aber ist aramäisch Vater. Aber, das ist so vertraut, ein Kind, das zu seinem Vater kommt, aber Vater. Und das ist, was Jesus klar gemacht hat, dass Gott nicht irgendwo fremd, weg, irgendwo abstrakt, abseits ist. Da ist Gott, so wie wir es vielleicht manchmal gewohnt sind, wenn ein Kind sein Taschengeld will, Vater, hast mal 10 Euro. Vater, Papa. Vielleicht, wenn die Töchter den Vater um den Finger gewickelt haben, Paps, hast mal einen Fuffi? Paps, ja. Dann, also meine Töchter, die konnten das sehr gut, Paps. Dann, Papa, aber wenn es gibt so gewisse Situationen, Paps. Ja? Dann war es Paps, dann weiß ich, das ist genauso herzlich gemeint, aber das muss wohl das Herz doch noch ein bisschen mehr erweichen als normal, Paps. So, wie auch immer, ja, und Jesus und der Vater haben eine ganz, ganz, ganz herzliche Beziehung. Wir haben letzte Woche angeschaut, dass Jesus schon beim Vater ist, vor Grundlegung der Welt. Und dann haben wir festgestellt, dass Jesus tatsächlich der Schöpfer alles Geschaffenen ist. Schöpfer der ganzen Welt, des Universums. Er hat diese Welt, den Kosmos geschaffen. Wir haben gelesen letzte Woche, er hat die Welten, die Äonen, die Ewigkeiten in ihren Abschnitten hat er geschaffen und so weiter. Im Griechischen haben wir, im Hebräischen haben wir ein Wort für ewig, das ist Olam. Das heißt nie aufhören, nie enden, Ewigkeit eben. Im Griechischen haben wir das Wort Äon und das Äon bedeutet eben Zeitalter. Zeitabschnitt wird für den Neuen Testament für Ewigkeit benutzt, gebraucht. So, wir haben letzte Woche geschaut, ganz stark über den Bezug der Schöpfung, haben aber auch festgestellt in Sprüche 8, dass Jesus ja bei der Schöpfung dabei war. Und da war ein Vers, nach diesem Vers singen wir auch ein Lied, Darlene Zesch hat es gesungen im Englischen, The Darling of Heaven, wir singen der Liebling des Himmels, so haben wir es übersetzt. Und da heißt in unseren Übersetzungen Sprüche 8,30 heißt es, bei der ganzen Schöpfung, Jesus hat es ja geschaffen, da sagt er, da war ich Schoßkind bei ihm, also er spricht von seinem Vater, da war ich Schoßkind bei ihm. Dann steht in der Elberfelder Klammer in Klammer oder wörtlich Liebling an seiner Seite. Als die ganze Welt geschaffen wurde, ich war sein geliebter Sohn, ich war sein Liebling an seiner Seite, ich war der Liebling meines Vaters und ich war seine Wonne Tag für Tag. Also Gott ging es so richtig gut, so satt, so erfüllt, mit seinem Sohn zusammen zu sein. Und alles hat er dem Sohn übertragen. Sie haben ja die Schöpfung geplant, aber der Vater sagt, Sohn, du machst das. Und du machst die ganze Schöpfung so, du schaffst die Schöpfung, du bringst alles hervor, du formst es. Wir hatten uns das letzte Woche angeschaut. Und dann sagt er, und mein Sohn, ich habe es so angelegt, dass alles, was du schaffst, kann nur existieren, wenn du existierst. Und mein Sohn, ich habe alles so angelegt, dass alles, was überhaupt hervorgebracht werden will, auch wenn wir Wunder wirken wollen, kreativ sein wollen oder die ja, Wunderwirkungen, ich nenne es jetzt kreativ, im geistlichen Sinn, geistlichen Gaben, dann geht das nur über Jesus. Weil es ist alles so angelegt im ganzen Universum, dass alles nur funktioniert in Verbindung mit Jesus. Stark. Ich war sein Liebling. Gott selber bezeichnet seinen Sohn als Liebling und er drückt immer wieder seine Liebe zu seinem Sohn aus. Für mich, ich wiederhole mich, ist das ja, fast wie ein Traumbild, das sich Gott aber vorstellt. Gott stellte sich vor, so könnte Vater und Sohn auf der Erde leben. So könnten Väter und Söhne miteinander umgehen. So könnten sie miteinander leben. Und Gott ist immer mittendrin beteiligt, wenn sein Sohn irgendetwas macht, wo er involviert ist. Und er sagt ja, ich lebe in Abhängigkeit von meinem Vater. Aber der Vater, er hat ihn nie aus dem Auge gelassen. In Matthäus 3,17, als Jesus in den Jordan steigt, um getauft zu werden, dann wird er untergetaucht im Wasser, wird getauft, weil er sagt, so erfüllen wir die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Das heißt, wir bringen sie zum Abschluss. Wenn jemand sich zu Jesus bekehrt, gläubig wird und sich nicht taufen lässt, dann gibt es in seinem Glaubensleben einen offenen Bereich, keinen Abschluss. Jesus sagt, Glaube wird abgeschlossen, wenn man sich aufgrund des Glaubens taufen lässt. Wer sich nicht taufen lässt, ist so gesehen auch nackend, weil Galaterbrief sagt, die sich auf Christus taufen lassen, die haben Christus angezogen. Aber als Jesus im Jordan ist, er wird getauft, der Heilige Geist kommt auf ihn, er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln. Das Wort Himmel im Alten Neuen Testament steht immer in der Mehrzahl, also nicht im Einzahl, immer Mehrzahl. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sind immer wieder geneigt, Verse einfach abzulesen, runterzulesen. Aber allein, wenn ich mir diesen Vers anschaue, da ist der Vater, da ist der Sohn und der Vater, der Himmel geht auf, er spricht aus dem Himmel und wörtlich heißt es, dies ist mein Sohn, der Geliebte, mein Liebling. Das ist mein Liebling. Gott spricht aus dem Himmel, die Anwesen sind da, die Stimme wird gehört, Gott macht deutlich, der Mann, der da jetzt im Jordan steht, getauft wurde und gerade mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, dieser Mann ist mein Liebling. Der ist mein geliebter Sohn. Das ist mein Sohn, den ich über alles liebe. Und er sagte, an dem ich wohlgefallen habe. Wörtlich heißt es, da steht das Wort nicht an, sondern en, in. In dem habe ich wohlgefallen. Dies ist mein Liebling, mein Sohn. In dem habe ich wohlgefallen. Also von Jesus wird gesagt, dass die ganze, Gott selber sagt, zu Lebzeiten oder zu Erdenzeiten Jesus wohnte der Vater im Sohn. Und Gott sagt, dieser Jesus ist eine Person, in dem habe ich wohlgefallen. Wenn ich in dem wohne, geht's mir richtig gut. Dann ist mein Leben ausgefüllt. Dann ist mein Leben erfüllt. Dann ist es zufrieden. In diesem meinem Sohn fühle ich mich wohl. Gott fühlt sich so wohl, und wir haben das letzte Woche gelesen, dass zurzeit, obwohl der Vater und der Sohn im Himmel, aber auch in unserer Welt sind und in uns leben, Paulus schreibt, immer noch wohnt der Vater leibhaftig in Jesus. Das hat er ein paar Jahrzehnte geschrieben, nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist. Und er sagt, die ganze Fülle Gottes wohnt immer noch leibhaftig in Jesus. Weil Gott sagt, dieser Jesus, dieser mein Sohn, das ist eine Person, in der fühle ich mich wohl, in dem habe ich Wohlgefallen, in dem bin ich zufrieden, in dem kann ich leben, mit dem bin ich im Einklang. Wir sind in absoluter Harmonie. Da gibt es niemals eine Zwistigkeit, ein böses Wort. Es ist jemand, in dem ich mich wohlfühle. Jetzt, Gott hat den Wunsch, viele Söhne und Töchter hervorzubringen. Und er sagt, ich wünsche mir so sehr, dass ich mich in dir wohlfühlen könnte. Willst du mir deinen Leib, deinen Körper geben als Tempel? Ich würde gerne in diesem deinem Körper wohnen. Und ich würde gerne, dass dieser Körper mir so gehört und dass dein Geist mir so gehört, deine Seele mir so gehört. Ich wünschte mir, dass du mir so gehörst, dass ich mich in dir wohlfühlen kann. Gott sucht Orte, Plätze, in denen er sich wohlfühlen kann. Das ist mein Sohn, mein Liebling, in dem habe ich wohlgefallen. In Matthäus 12, 18, da gibt es eine Anhäufung, auch in den nächsten Versen von Zitaten aus dem Alten Testament. Aber dort in Vers 18, da wird über Jesus dann gesagt, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, wörtlich mein Liebling, ho agapetos, mein Liebling. Dieser, der als Knecht kommt, der als Diener in die Welt kommt, dieser, das ist mein Geliebter. Immer wieder erklärt Gott, dieser Jesus ist mein Liebling. Wir sehen, es ist eine ungeheure, große, für Menschen fast unvorstellbare Liebe, die der Vater zu seinem Sohn hat und der Sohn zu seinem Vater. Den habe ich erwählt, den habe ich mir ausgesucht. Mein Liebling, ho agapetos mu, mein geliebter Sohn, mein Liebling, an dem meine Seele wohlgefunden hat. Er sagt, wenn ich mich mit ihm zusammentue, wenn ich mit meinem Sohn zusammen bin, dann sagt Gott, geht es meiner Seele gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Bibel untersucht hast, dass Gott eine Seele hat. Gott, wir sind nämlich geschaffen nach seinem Bild. Die Bibel sagt, Gott ist Geist, aber er hat auch eine Seele. Gott spricht zum Beispiel im Alten Testament, dass seine Seele bekümmert ist oder dass seine Seele traurig ist, wenn er gewisse Dinge bei Menschen oder auch bei seinem Volk Israel beobachtete. Und dann ist seine Seele schmerzt ihn. Also es gibt so viele Aussagen, gerade in diesem Bereich. Aber hier sagt, das ist mein Sohn, in dem hat meine Seele wohlgefallen. Und ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen das Recht verkündigen. Wir haben Matthäus 17, 5. Ich möchte euch heute Morgen mit einigen Bibelstellen zeigen, wie dieses Verhältnis des Vaters und des Sohnes war. Es war geprägt von absoluter Liebe, von absoluter Hingabe des einen an den anderen. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, ihr Bibelleser, ihr erinnert euch, dass die Gegenwart so stark, Mose und Elia sind da. Und der Petrus und die anderen beiden Jünger, die kriegen die Augen nicht mehr zu. Sie sagen, wow, was wir hier gesehen haben, da guckst du, wa? Ja, wenn die anderen das gesehen hätten, was wir jetzt gesehen haben, naja, die wurden halt, wir drei wurden halt nur gebeten, auf den Berg zu kommen. Und dann kommt Jesus von dem Berg runter und Petrus ist ja immer der fröhlich, mutig Vorangehende und dabei ins Fettnäpfchen Tretende. Oder wie sagte jemand, manche treten nicht nur ins Fettnäpfchen, sondern eine ganze Fritteuse. Also, wie auch immer, dieser Petrus, das war so ein Typ. Herr, das ist ein guter Platz. Da ist Mose und Elia gekommen. Hier werden wir eine Hütte bauen. Eine für dich, Herr, und eine für uns. Also für uns drei und für die anderen neun Jünger. Lass die mal unten im Dorf. Lass die mal unten am Berg. Aber für uns bauen wir eine Hütte und das wird unser Treffpunkt, unser neuer Wallfahrtsort. Hier werden wir kommen und dann gucken wir wieder, wenn Mose und Elia erscheinen. Irdisch, na klar, wenn es damals die katholische Kirche gegeben hätte, gäbe es da jetzt bestimmt einen Wallfahrtsort. Aber Matthäus 17, Vers 5 heißt, während also Petrus noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da ist wieder, dieser ist mein Liebling, dieser ist mein Sohn, mein Liebling, ho Agapetus, das ist mein Geliebter, das ist der, an dem mein ganzes Herz hängt, das ist mein Liebling, mein Sohn. Und da ist wieder nicht an dem, sondern in dem habe ich wohlgefallen. Beachte, bei verschiedenen Situationen, immer wieder ist Gott der Vater und sagt, das ist der, den ich liebe. Wisst ihr, wer da eigentlich unter euch auf dieser Erde unterwegs ist? Wisst ihr, wer da mit euch geht? Das ist mein Sohn, mein Liebling. Das ist das Liebste im ganzen Universum, das ich habe. Das ist mein Sohn, mein Liebling. In dem habe ich wohlgefallen. In ihm fühle ich mich wohl. Und dann sagt er in Vers 5, sagt der Vater, ihn hört. Hört, was er sagt. Es ist wichtig. Er ist mein Sohn. Er ist aus meiner Seite, er kommt aus mir hervor. Ihn hört, höre auf meinen Sohn. Denn was er redet, das rede ich. Wenn er euch etwas sagt, dann würde ich, das ist es so, als habe ich es gesagt. Denn wir sind total in Übereinstimmung. In Johannes 3, 35, Jesus weiß um diese Liebe. Als ich diese Bibelverse las, habe ich gedacht, wissen manchmal unsere Kinder um unsere Liebe. Wissen sie, dass wir sie lieb haben? Wann hast du vielleicht deinem Kind das letzte Mal gesagt, du, ich hab dich lieb? Ich weiß, wenn alles glatt läuft, wenn alles gehorcht, alles an seinem Platz ist, alles in seinem Ordnung ist, das Zimmer ist aufgeräumt, die Teller sind vom Tisch geräumt, der Staubsauger wurde geschwungen, beziehungsweise schwingen sollte man ihn nicht, sondern es wurde gesaugt. Eventuell gut oder schlecht. Ja. Ja, du bist mein Schatz. Aber ist jemand auch mein Schatz, wenn er total daneben ist? Wie geht es dir mit deinem Mann, mit deiner Frau? Ist sie dein Schatz, dein Liebling, wenn sie deine Wünsche, deine Bedürfnisse erfüllt? Oder ist sie dann noch dein Schatz und Liebling, wenn sie total schräg ist? Wenn du sagst, wie konnte ich ihn oder sie nur geheiratet haben? Merkst du dann, auf einmal ist der Liebling ist verschwunden, der ist abgehauen, der ist verschollen irgendwo in unserem Ärger, in unserem persönlichen Kummer oder in der Ablehnung, die wir dann manches Mal pflegen. Aber Jesus wusste, dieser Vater, mein Vater liebt mich. In Johannes 3, 35 sagt er, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Der Vater hat mich so lieb, alles hat er in meine Hand gegeben. Alles. Er hat nichts ausgenommen. Alles hat er mir übertragen. Ich sagte letzte Woche, die ganze Schöpfung hat er ihm übertragen. Alles, was jetzt im Universum läuft, alles läuft wegen Jesus und in Jesus. Der Vater hat alles dem Sohn in die Hand gegeben. Und Jesus konnte sich frei hinstellen und sagen, der Vater liebt mich. Du musst dir vorstellen, in der Zeit, als Jesus lebte, es war ja für den Juden oder für die Menschen der damaligen Zeit überhaupt undenkbar, Gott als Vater anzusprechen. Das war etwas, wo man sagt, du kannst Gott nicht Vater nennen. Man hat nicht gebetet, Vater. Und Jesus, wenn er betete, betet immer Vater. Oder gerechter Vater, heiliger Vater,
guter Vater. Und als seine Jünger sagen, Herr, wie sollen wir eigentlich beten? Sagt Jesus, sprecht ihn so an, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Mein Vater, der du bist im Himmel. Verstehst du, das war etwas Neues. Wenn die Menschen umherum ihn hörten, dann haben die gesagt, wie kann er Gott seinen Vater nennen? Wie kann er ihn noch so vertraut als Vater betiteln? Wie kann er so reden und leben, als hätte er eine persönliche Beziehung zu ihm? Und jetzt fordert dieser Jesus noch auf und sagt, ihr könnt, Gottes Wille ist, der Wille meines Vaters ist, dass ihr mit ihm genauso eine Vater-Sohn-Beziehung habt, eine Tochter-Vater-Beziehung habt. Ich wünsche mir, dass ihr diese Beziehung mit ihm habt, denn das ist auch der Wunsch meines Vaters. Wie habe ich vor ein paar Wochen gelesen mit uns hier? Er sagt, Gott sagt, und ich will unter ihnen wohnen. Und ich möchte so gerne euer Vater sein. Im Alten Testament wird das gesagt, ich will gern unter euch wohnen und euer Vater sein. Aber Vater, wie gesagt, die Menschen der damaligen Zeit und in Israel, Vater, ja gut, klar, der will uns versorgen, der will sich um uns kümmern, der wird dafür sorgen, dass wir zu essen und zu trinken haben und dass alles irgendwie gut läuft und dass wir sicher sind in unserem Land. Aber Gott sagt, ich will unter euch wohnen im Alten Testament und ich will, dass ihr mit mir lebt und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Das hat man überlesen, das hat man nicht verstanden. Nähe, Beziehung. Und Jesus weiß auch, als er als Mensch hier auf der Erde ist, der Vater liebt den Sohn. Johannes 5, Vers 20, da steht geschrieben, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Normalerweise, wo wir hier mal gelesen haben, der Vater liebt den Sohn oder geliebter Sohn, Agapeus, geliebter Sohn, also der Liebling, oder er liebt, das ist das Wort Agape, die Liebe Gottes. Gott ist Agape, Gott ist Liebe. Aber hier in Johannes 5, Vers 20 sagt er, denn der Vater hat den Sohn lieb. Jesus spricht wieder von seinem Vater. Und hier steht nicht das Wort Agape, hier steht Philio. Der Vater hat den Sohn lieb. Philio ist das Wort für guter Freund, gut Freund sein, lieben, jemand lieben, gern haben. Dieses Philio kommt von Philos und bedeutet geliebt sein oder liebend, Liebe zeigen. Es bedeutet küssen, einen Freundschaftskuss geben. Im klassischen Griechisch bezeichnet Philio ein Leben, welches vor allem auf gemeinsamen Interessen beruht. Aber Jesus spricht hier von Philio. Er sagt, der Vater und ich, wir haben eine herzliche Beziehung. Es ist so, deshalb Gott sagt ja auch im Alten Testament schon, küss den Sohn, hab meinen Sohn lieb. Weißt du, Gott nimmt seinen Sohn und gibt ihm einen Kuss und sagt, du bist mein lieber Sohn. Gott selber küsst den Sohn und er sagt, ich küsse meinen Sohn, küsst ihn auch. Habt ihn doch einfach lieb. Er ist der Sohn. Und geht es nicht so, wenn du Menschen lieb hast und du begrüßt sie? Ich weiß, ich komme aus Südamerika und aus dem Spanischen, da ist es auch so, da gehst du und küsst links und rechts. Ja, ich meine, wenn ich noch die alten Bilder von Russland sehe und so weiter, Gorbatschow und so weiter, da gab es diese richtigen fetten Schmatzer auf dem Mund, danach brauchtest du keine Dusche mehr, weißt du, kennt ihr das? Dann konnte man sich in dem nächsten Augenblick auch wieder die Köpfe einschlagen, das war nicht unbedingt Freundschaft. Aber dieses Wort, der Vater hat den Sohn lieb. Wir sind nicht nur Vater-Sohn-Verhältnis, bringt Jesus hier zum Ausdruck. Er sagt, wir sind wie Freunde. Wir teilen alles miteinander. Und das ist interessant, wenn Jesus davon spricht, dass er, oder die Bibel davon spricht, dass Jesus betet. Es gibt ja für das Wort beten, gibt es in der Bibel verschiedene Worte. Es gibt Beten, wo jemand betet, weil er weiß, du bist mächtiger als ich, du kannst es mir erfüllen. Aber wenn Jesus mit seinem Vater spricht, da betet er, da ist ein anderes Wort für gebeten, das heißt, er spricht mit dem Vater Auge in Auge. Also es ist nicht, du bist mächtiger Gott, bitte gib mir, mach mir, tu mir, sondern es ist ein Austausch. Jesus spricht Auge in Auge mit ihm. Es ist ein Sprechen, wo zwei in der gleichen Ebene sind, im gleichen Rang, in der gleichen Stellung. So ist es, wenn es heißt, Jesus betet zu dem Vater. Er sagt, dieser Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles. Leute, wenn ich das lese, dann sage ich, wow, Weil Gott nennt uns, die wir zu ihm gehören, auch seine Lieblinge. Wir haben einfach so meine geliebten Kinder. Gott sagt, meine Kinder, ihr Lieblinge, ihr Geliebten. Gott betitelt uns in seiner Liebe und in der Äußerung seiner Liebe genauso, wie er seinen Sohn betitelt. Und jetzt stell dir mal vor, wenn wir begreifen, du und ich begreifen, der Vater hat den Sohn lieb, und dann heißt es hier, und zeigt ihm alles, was er tut. Wenn du weißt, welch eine herrliche, wunderbare oder zu welch einer wunderbaren, herrlichen Beziehung du mit dem Vater berufen bist, wenn du das verstehst, dass du mit dem Vater eins bist, dann wirst du kein Problem mehr haben, zu glauben und zu empfangen, der Vater zeigt mir alles, was er tun will. Seid ihr mit mir? Der Vater zeigt mir alles, was er tun will. Gott sehnt sich nach Söhnen und Töchtern auf dieser Erde, denen er alles zeigen kann, was er immer plant, was er tun will. Der Vater tut es. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Johannes 10, da ist Jesus, im ganzen Abschnitt heißt es, der ist der gute Hirte. Und dann sagt Jesus hier in Johannes 10, Vers 17, deshalb liebt mich der Vater. Also Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu würgen, umzubringen. Ich führe meine Schafe auf grüne Auen. Ich führe sie zu frischen Wassern. Ich versorge die, die zu mir gehören. Und er sagt, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben lasse. Wörtlich, weil ich mein Leben einsetze. Jesus sagt hier, wisst ihr Leute, der Vater hat mich total lieb. Ich habe den Vater auch lieb. Aber was dem Vater an mir auch so gut gefällt, ist, dass ich mein Leben einsetze. Ich behalte mein Leben, meine Zeit, mein Geld, was ich bin, mein Haus. Ich behalte es nicht für mich. Ich setze es ein. Ich bringe es unter die Menschen. Ich trage Gott unter die Menschen. Ich setze mein Leben ein. Ich verlasse meine Bequemlichkeit. Ich verlasse vielleicht meine Vorzüge, die ich habe. Und der Vater sagt, schön, ich habe jemand gefunden, der seine Bequemlichkeit verlässt und sein Leben jetzt einsetzt. Gott sagt, schön, dass du das machst. Du bist jetzt wie ich. Jesus setzte sein Leben ein. Der Vater setzt sein Leben ein. Und Jesus sagt, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Ich setze es ein, um es auch wiederzunehmen. Und Vers 18 sagt er etwas ganz Wichtiges. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es oder ich setze es ein von mir selbst aus. Ich habe Vollmacht, sagt er, es zu lassen. Also ich habe Vollmacht, das Wort ist Exousia, Erlaubnis, Autorität, Recht, Freiheit, Macht, Vollmacht, etwas zu tun. Mein Vater hat mir die volle Erlaubnis gegeben, die Autorität, das Recht, auch die Freiheit, die Macht, Vollmacht, etwas zu tun. Er hat mir die Vollmacht, die Freiheit gegeben, mein Leben einzusetzen, also es zu lassen. Er hat mir aber auch die Vollmacht gegeben, es wiederzunehmen. Mein Vater sagt, Sohn, du kannst das entscheiden. Der Vater hat dem Sohn nicht etwas aufgedrückt, etwas aufgepflanzt. Das machst du jetzt. Sondern der Vater sagt, wir haben alles, bevor du auf die Erde gekommen bist, wir haben alles besprochen. Wir haben darüber geredet, wie du dein Leben einsetzen wirst. Wir haben darüber geredet, dass eine furchtbare dunkle Stunde kommen wird. Nämlich an dem Tag, wenn du die Sünden der ganzen Welt auf dich lädst. Mein Sohn, da wirst du so furchtbar, grässlich, sündenvoll, widerlich, eklig sein, dass meine Heiligkeit, dass ich dich nicht mehr anschauen kann, dass ich nicht mehr dich sehen kann. Ich sehe nur noch Schmutz, ich sehe nur noch Sünde. Als Jesus am Kreuz starb, da hing sein geliebter Sohn, aber er war zugemüllt mit Sünde, mit Krankheit, mit Elend, mit Dreck, mit unseren Flüchen, mit all unserem Negativen. Er war vollgepackt und der Himmel war verschlossen. Und er sagt, mein Gott, du hast mich verlassen, in was hinein hast du mich verlassen? Und im Gethsemane vorher hat er gebetet und hat gesagt, ich glaube, Vater, nimm den Kelch von mir. Nein, nein, sagte er, aber ich werde doch diesen Weg gehen, denn dazu bin ich gekommen, ich werde mein Leben einsetzen. So, und dann war aber auch klar, diese Stunde wird kommen, in der du entsetzlich aussehen wirst, mein Sohn. Aber mein Sohn, da du ohne Sünde leben wirst, da du vollkommen auf dieser Erde leben wirst,
Mein Sohn, ich verspreche dir, auch wenn du dich als Opfer hingegeben hast, auch obwohl du wegen der Sünden der anderen stirbst, mein Sohn, ich verspreche dir, am dritten Tag wird der Heilige Geist dich rausholen. Ich lasse dich aus dem Totenreich rausholen. Und wir wissen, Jesus stand auf, sonst hätten wir heute keine Beziehung zu ihm. Er lebt, er ist mitten unter uns. Ich habe Vollmacht von meinem Vater zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Sohn, Gott hat es seinem Sohn als Gebot gegeben. Das ist nicht Dogma, das ist Entole. Etwas, ich wünsche, dass es geschieht. Ich wünsche, dass du, mein Sohn, die Entscheidung triffst, ob du dein Leben geben wirst oder nicht. Mein Vater hat mir dieses Gebot gegeben. Sohn, wenn du entscheidest und sagst, ich werde doch nicht sterben für die Sünden der Menschen, dann kommst du eben nach Hause zurück. Dann holen wir dich. Aber du hast die Vollmacht, es zu entscheiden. Es liegt in deiner Entscheidung, es zu tun oder nicht. Und Jesus geht dann einen Schritt weiter. Er sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 9, da ist ja Rebe und Weinstock. Und wir kennen diese Sprüche, wir haben sie bearbeitet, diese Verse, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben und so weiter und so fort, da bringt ihr viel Frucht. Aber in Vers 9 steht wieder so ein wunderbarer, schöner, herrlicher Satz eingepflanzt. Er sagt zu seinen Jüngern, wie der Vater mich geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Der Vater, er hat seinen Jüngern gezeigt, wie grenzenlos, unendlich, herrlich, von Herzen bezogene Liebesbeziehung zwischen ihm und seinem Vater ist. Und Jesus sagt, mit der gleichen Liebe liebe ich euch. Wie der Vater mich geliebt hat und liebt, so liebe ich euch, habe ich euch geliebt und werde euch in Zukunft lieben. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in dieser Liebesbeziehung. Bleibt in meiner Agape. Ihr müsst in dieser Liebe bleiben. Verstehen? Und der Mensch, der Christ, er will immer so gern religiös sein. Er will Gesetze befolgen. Er will Ordnungen befolgen. Er will am besten, dass alles nach Regeln läuft. Das machst du jetzt so und das machst du so. Und wenn du das machst, dann wird es Gott gefallen. Und du musst wissen, du bist von Gott geliebt. Selbst wenn du sogar, entschuldige, gegen Regeln verstößt. Du bist geliebt von deinem Vater im Himmel. Weil Jesus hat nicht gesagt, bleibt in den Gesetzen. Bleibt in den Regeln, sagt er. Er sagt, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in diesem Wissen auch. Ich liebe euch, selbst wenn alles daneben gegangen ist. Selbst wenn alles schief gegangen ist. Und es ist doch, sage ich mal, wie wir auch unsere Kinder lieben und lieben können. Sie leben vielleicht total daneben, gar nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben gesagt, Mann, wir haben sie doch erzogen, unsere Kinder, dass sie so sein sollen und so laufen sollen, wie wir uns das vorstellen. Und auf einmal laufen sie ganz anders. Aber weißt du, etwas, auch wenn ihr Lebensstil sich verändert hat, die Dinge anders laufen, etwas sollte sich bei dir und mir nie ändern, die Liebe zu unseren Kindern. Die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern, egal wie schief sie laufen, egal wie oft sie daneben gehauen haben, denke daran, wie oft du und ich im Leben schief gelaufen sind, daneben gehauen haben. Und was hat der Vater gemacht? Er liebt uns und liebt uns und liebt uns und liebt und uns liebt uns. Verstehst du das? Also, ich hatte vor kurzem mal ein Gespräch, da wurde so von mir ein bisschen erwartet, dass es so jemand den Marsch blase, weil die Person einfach immer wieder Mist baut. Also es ist nicht hier, es ist nicht alles nur vollkommene Ehe, ne? Aber es gibt auf der Welt so Menschen. Ne? So. Und der hat also nach dem Motto, wenn es etwas schief zu hauen gibt und wo man einfach wirklich voll den Stress der anderen auf sich laden kann, dann hat dieser Mensch das so ungefähr, als hätte er es gepachtet. Ja. Und jetzt kam es zu einem Treffen und dann hieß es, ja, also Herbert, das und das ist gewesen, also jetzt rede du mal mit ihm. Und natürlich, wir saßen da und ich habe gedacht, jetzt wird man von mir erwarten, dass ich ihm doch sage, wie man als Christ lebt, wenn man auch Jesus hat und getauft ist und also. Und so, also weißt du, das solltest du jetzt mal nicht mehr tun, das sind Regeln. Und du solltest in Zukunft solche Worte nicht mehr benutzen, das sind Regeln. Du solltest dich in Zukunft so verhalten, das sind Regeln. Und weißt du, ich mag das nicht. Wir haben da gesessen und ich merke nur, die Person ist in Verteidigungsstellung. Ich merke nur, es ist ganz klar, andere sind schuld, dass ich so bin, wie ich bin und wie auch immer. Aber ich habe diese Person angeschaut. Ich habe gesagt, weißt du, ihren Namen gesagt, weißt du, du kannst ganz entspannen. Das Manche ist schiefgelaufen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst das nicht mehr tun. Weißt du, Jesus lebt in dir. Und das, was du nicht in den Griff kriegst, deine Ausbrüche, dein Zorn, dein Ärger, damit wirst du nicht fertig. Das kriegst du nicht gebacken. Aber du bist ja mit Jesus verbunden. Und dieser Jesus, der in dir lebt, sag ihm doch einfach, Herr, komm in meinen Zorn und wegtausche es aus. Gib deine Sanftmut da rein, den Unfrieden, das Gejagtsein. Herr, würdest du es bitte austauschen, komm mit deinem Frieden rein. Also weißt du, Jesus lebt in dir, er zählt auf dich, du brauchst das nicht mehr tun, du kannst fröhlich mit ihm leben. Und das war alles. Hinzu kam, man hat festgestellt, dass man ihm gewaltig auch Unrecht getan hat. Das hätte er nie geäußert, wenn ich mit einem Regelwerk gekommen wäre. Es ist auch nicht meine Art, Regeln zu machen, davor zu schreiben oder sagen, verhalte dich so. Und diese Person, als alle weg waren, später ist jemand dann mit dieser Person noch zusammengekommen. Die Person hat nur geweint und geweint und geweint und geweint und sich Gott hingegeben und Gott ausgeschüttet. Weißt du, was mich das sofort erinnert hat? Weißt du denn nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt? Regeln führen nicht zur Umkehr. Regeln führen dazu, dass du dich zusammenreißt, dass du dich benimmst. Ich versuche ja anders zu sein. Ich sage dir etwas, versuch gar nicht anders zu sein, du kriegst es nicht hin. Es ist Jesus in dir, der das bewirkt. Der Paulus hat doch geschrien und gesagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Und was sagt er zwei Verse weiter? Gnade Gottes aber durch Jesus Christus hat's getan. Jetzt bin ich frei. Die Gnade Gottes hat's getan. Gnade hat's getan, nicht Regeln. Weil Paulus war ein Regelmensch, der lebte nach Paragraphen. Und er war vollkommen in seinen Paragraphen, aber es quälte ihn. Es brachte ihn oft an die Grenze. Aber er sagt, die Gnade Gottes, als Christus in mich hineinkam, da veränderte sich alles, was da war. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch lieb. Weißt du, dass du geliebt wirst? Egal wie du bist, ob du zornig, ärgerlich, nett bist, freundlich bist. Wisst ihr, wir haben ja heute oft so eine aufgesetzte Freundlichkeit. Das ist manchmal sehr interessant. Männer, glaube ich, kriegen das nicht ganz so gut hin, aber bei Frauen höre ich das dann so öfter so. Die Stimmen sind so ganz, ganz nett. Hi, hi, schön dich zu sehen. So eine höher gelagerte Stimme. Und dann, und du denkst, diese Person kann nur freundlich sein. Aber sag dieser Person mal, blöde Kuh. Also ich meine, sag's nicht, aber was fällt dir ein? Alle Lieblichkeit ist vorbei. Es ist aufgesetzt, verstehst du? Aber wenn du liebst, bleibst du. Ja, du musst nicht unbedingt dieses Stimmchen haben, mach so einen Mittelgang oder wie auch immer. Naja, da habe ich schon wieder die Regel, merkst du? Also in Zukunft, ich muss üben den Mittel. Nein, musst du nicht. Musst du mal. Gib dich einfach Jesus hin. Der in dir ist größer, als der in der Welt ist. Johannes 17, Vers 10. Jesus ist im Gespräch mit seinem Vater. Und er sagt, Vater, alles, was mein ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Merkt ihr die Beziehung? Da ist nicht, das gehört Gott, das gehört Jesus. Das gehört Jesus, das gehört Gott. Jesus sagt, mein Vater und ich leben eine Beziehung, wo uns alles zu gleichen Anteilen gemeinsam gehört. Alles, was mein ist sein und was sein ist auch mein. Vater, ich freue mich über diese Beziehung. Und er sagt, alles, was du mir gegeben und ich bin in ihnen verherrlicht. Johannes 17, 22, 23. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Welch eine Aussage. Wisst ihr, Jesus bringt hier etwas ganz Neues rein. Die Menschen wussten nicht, dass Gott sie liebt. Da waren die Gesetze des Mosen, da waren die Paragraphen, die einzuhalten waren, die zu befolgen waren. Und man musste seine Opfer bringen.
Und es musste alles seinen geregelten Gang gehen, sonst konntest du überhaupt nicht am geistlichen oder Tempelleben teilnehmen oder Synagoge. Es war alles vorgeschrieben bis ins Detail, wie du dich verhalten sollst. Und dass da ein Gott, dem wir in dem Tempel oder in den Synagogen, diesen Gott, dem wir dort dienen, das ist ein strenger Gott. Und dieser Gott wird vielleicht mit Strafe zu uns kommen. Der daheim sucht die Missetat der Kinder bis ins dritte und vierte Glied. Schade finde ich es, wenn Leute da nicht weiterlesen. Der weitere Text heißt, er sagt dort, bis ins dritte und vierte Glied denen, die mich hassen. Dieser Vers wird manchmal aus dem Zusammenhang genommen. Aber bis ins Tausendste denen, die mich lieb haben. Jetzt stell dir mal vor, ich habe ein Kind, ich liebe Gott. Mein Kind liebt Gott auch von ganzem Herzen. Aber mein Enkel lebt gottlos. Das ist erst die dritte Generation. Heißt das jetzt, weil ich Gott liebe, meine Kinder Gott lieben, heißt das, dass jetzt die anderen 998 nachfolgenden Generationen können, was sie wollen, sie werden trotzdem geliebt, weil ich geliebt habe bis ins tausendste Glied? Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht, es ist unmöglich. Außerdem, die Schrift sagt, als Gott sagt, Israel, ich kann mit ihnen nicht, er will mit Gericht kommen. Inzwischen hat Jesus alles Gericht auf sich genommen. Leute, das Gericht, das im Alten Testament oft verkündigt, gesagt, angesprochen wurde, Jesus hat das alles auf sich genommen. Wir sind keine alttestamentlichen Gerichtsvollzieher mehr. Hallo? Wir leben im Neuen Testament, wo der Sohn alles getragen hat. Aber weißt du, als Gott sagt, ich komme mit Gericht, da sagt Mose etwas. Herr, ich weiß, du bist der, der daheim sucht, die Missetat der Kinder bis ins dritte und vierte Glied, denen, die mich hassen. Da machen alle Leute, die diese Theorie vertreten, Punkt. Aber wisst ihr, das Gebet des Mose ist nicht fertig. Mose sagt, ich weiß aber auch, Herr, du bist geduldig und du bist barmherzig und du es gereut dich des Übels und du wirst vergeben. Ich kenne dich als jemand, der vergibt, auch wenn es heißt, bis ins dritte und vierte Glied, aber ich kenne dich als den Vergebenden. Und wisst ihr, was Gott sagt? Du hast recht, Mose, ich werde vergeben, weil du das gesagt hast. Da sind wir auch wieder, du bekommst oft das, was du gesagt hast. Ja. Und Hesekiel 18 hebt es überhaupt auf. Hesekiel 18 sagt, diese Regel gilt nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Er sagt in Hesekiel 18, da wird nicht mehr der Sohn die Missetat des Vaters tragen. Der Vater wird nicht die Missetat des Sohnes tragen. Gott sagt, es gilt von jetzt an, jeder wird für seine eigene Schuld zur Verantwortung gezogen werden. Es gilt nicht mehr diese Regel. Gott hat sie aufgehoben. Und du solltest sie auch aufheben und nicht im Alten Testament rumwühlen und dann ein paar Verse dir zusammenbasteln und denken, das gibt einen guten geistlichen Kuchen. Nein, das gibt einen zwangsmäßigen gesetzlichen Brei, den man ausspucken möchte. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien. Ich in ihnen und du in mir. Und dass die Welt soll erkennen, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Daran wird die ganze Welt erkennen, dass wir einander lieben. Ist das richtig? So steht's geschrieben. Also bleibt in der Liebe. Die Welt um uns herum wird uns nicht erkennen daran, dass wir Regeln und Gesetze haben. Sie wird uns nicht daran erkennen, dass wir anderen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Du und ich, wir sind nicht berufen, anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Wir sind berufen, die gute Nachricht, das Evangelium zu verkündigen und zu sagen, du, der du mit all deinem Müll und deinem Leben nicht fertig wirst, wenn dieser Jesus in dich hineinkommt, dann geschieht Veränderung, dann wird er dich verändern. Das, was du nicht hinkriegst, er kriegt es hin. Hallo? Das ist ich in ihnen, wie dass sie die Welt draußen, sie sollen erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du sie geliebt hast. Woran? An der Liebe werden sie es erkennen. So wie du mich geliebt hast. Vater, die Welt muss erkennen und verstehen, sie muss es sehen können an den Jüngern, an den Gläubigen, dass du, Vater, jeden Einzelnen so lieb hast, wie du mich lieb hast. Steht da geschrieben. Wie du mich geliebt hast. So sehr. Es geht um die Liebe, es geht nicht um Gesetze. Letzter Vers, Johannes 17, 26. Vater, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, auch in Zukunft, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Vater, ich will, dass auch etwas Neues, und ich weiß, dieses Neue wird geschehen. Das Neue wird geschehen. Die Liebe, mit der du mich geliebt hast, die wird in ihnen sein und ich selber werde auch in ihnen sein. Da Gott aber mit seiner ganzen Fülle in Jesus wohnt, Paulus sagt, jetzt wohnt der Vater leibhaftig mit der ganzen Fülle in Jesus. Leibhaftig haben wir letzte Woche gelesen, so steht es geschrieben. Leibhaftig. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, während wir hier sitzen, während ich hier rede, der Vater ist voll in Jesus. Und weil Jesus in uns ist, ist der Vater voll in uns. Versteht ihr? Das ist so stark. Und Jesus sagt, die Liebe, mit der du mich geliebt hast, Vater, die wird in ihnen sein und ich werde in ihnen sein. Und dann ist genau das, was Römer sagt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gott ist Liebe, Gott ist Agape. Und die Agape ist ausgegossen in unsere Herzen. Weißt du, was das genau auf Deutsch heißt? Gott hat sich in dir ausgegossen. Er hat sich in dich hineingeschüttet. Er hat sich in dich hinein, er ist mit als ganze Person in dich hineingekommen und sagt, jetzt hast du die ganze Fülle in dir. Du und ich, wir haben die Fülle Gottes in unserem Leben. Wir haben die Fülle von Liebe. Du hast in dir so viel Liebe, mehr kannst du nicht bekommen. Du musst etwas verstehen. Du hast so viel Liebe in dir, weil die Liebe in dir wohnt. Bist du mit mir? Die Liebe wohnt in dir. Die komplette, nicht mit irgendetwas zu übertreffende Liebe, Gott Agape, Jesus die Agape, diese Liebe Person wohnt in uns. Mehr Liebe kannst du nicht haben. Deshalb sagt Paulus im Römerbrief, die Liebe ist ausgegossen in euch hinein. Und jetzt können wir lieben. Wir stehen vor der Entscheidung. Wir können uns aufregen. Ich kann mich aufregen, wie du vielleicht bist oder was du tust. Aber ich kann auch gar nicht, und in mir kommt, Mensch, das wurmt mich jetzt aber mal. Jetzt könnte ich hergehen und sagen, also das wollte ich dir mal sagen, das wurmt mich, ich wollte es schon immer sagen, wollte ich dir schon vor Monaten sagen, eigentlich schon vor Jahren wollte ich es dir sagen, eigentlich als du geboren wurdest, das wollte ich dir schon sagen. Nein, okay. Also wir wollen ja dem anderen, wollte ich dir mal sagen. Weißt du, und dann kommen wir schon wieder mit dem Paragraphen an. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte? Egal wie schief es läuft, egal wie verrückt es alles ist, als ob es so scheint, als sei alles aus den Fugen geraten. In dir lebt jemand, der hat alles im Griff. Vertrau dich ihm an, sprich mit ihm. Er führt dich sicher durch dieses Leben. Und wir können lieben. Ich kann mich entscheiden, mich über dich aufzuregen. Ich kann auch sagen, Jesus, ich will lieben. Und dann entscheide ich mich zu lieben. Wir meinen, Liebe wäre so gefühlt, ich liebe dich. Das muss ich. Und dann ist das vorbei. Was hast du gesagt? Also, und dann bist du wieder. Das ist so. Nein, wir lieben. Ich liebe dich, auch wenn du krumm bist. Ich liebe dich, wenn du schief gehst. Ich liebe dich, wenn du Mist baust. Ich liebe dich, wenn du heute nach dem Gottesdienst hier alle Leute verklopst, werde ich dich weiter lieben. Du musst nur gucken, manche werden zurückhauen. Das ist das Problem. Ich werde nicht zurückhauen, aber... Willst du probieren? Okay. So, Gott liebt seinen Sohn über alles. Gott liebt uns so sehr wie seinen Sohn. Ich beende hier, aber wenn du in die Briefe reingehst, bezeichnet Gott uns als seine Lieblinge. Agapetus. Hallo, meine Lieblinge. Dann Gott, hey Herbert, mein Geliebter, mein Junge, Herbert. Das hättest du jetzt auch anders machen können. Ich sage, hast recht, Vater. Der Vater wird nie, wenn ich einen Fehler mache, wird er nicht stehen und sagen, also Herbert, wirklich, jetzt bist du alt genug, was baust du wieder für Mist? Also wirklich, also ich bin schwer enttäuscht von dir. So, der Vater wird sagen, Herbert, ich bin in dir. Und wenn du auf mich vertraust, dann wirst du es nächstes Mal hinkriegen. Dann wird es nächstes Mal gelingen. Dann wird es nicht schiefgehen. Ich werde das in dir bewirken. Ich werde das in dir tun. Und der Herr bewirkt es in uns. Und wir kommen in große Freiheit. Es bringt nichts, anderen Vorschriften zu machen. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Weißt du nicht, dass Güte zur Umkehr leitet? Es fällt uns aber, vor allem wenn wir ohne Gott sind, viel einfacher, ungütig zu sein. Und sei doch mal gütig mit deinem Ehepartner. Sei doch mal gütig. Sei gütig mit deinen Kindern. Sei doch mal gütig mit deinen Eltern. Lass sie doch Fehler machen.
Eltern sind doch auch nicht vollkommen. Und du auch nicht. Und umgekehrt, lass deine Kinder doch Fehler machen. Doch schau doch mal, wie viele du gemacht hast. Waren mit meiner Tochter neulich in einem Möbelhaus in einem Einkauf und fand das sehr interessant. Und eine Mutter erzählt dann, ja, dass sie größere Tochter hat und so weiter. Und und dann, wie diese Tochter so war und ach, naja, und war schon ganz schöner Feger, wie auch immer. Naja, aber dann kam am Schluss, aber als ich jung war, ich war ja auch nicht anders. Manche vergessen das dann, weißt du, manche vergessen es. Manche vergessen, dass du aus Gnade gerettet bist. Manche vergessen, dass du aus Gnade hier sitzt, einfach als Geschenk vom Himmel, persönlich von Gott. So, Gott liebt seinen Sohn über alles. Merkt ihr, was da im Himmel für eine Liebesbeziehung ist? Und Gott hat diese Liebesbeziehung auf die Erde gebracht, zu uns, zu dir und mir. Jetzt sind wir Söhne und Töchter. Er liebt seinen Sohn genauso wie vor, aber er liebt dich und mich genauso. Wir sind geliebte Söhne und Töchter. Wir sind Gottes Lieblinge. Du musst verstehen, dass du und ich Gottes Lieblinge sind. Die Bibel bezeichnet uns, ihr seid seine Lieblinge. Kommt leider nicht zum Tragen in unserer Übersetzung, aber ihr seid meine Lieblinge. Ich bin ein Liebling Gottes, du bist ein Liebling Gottes. Wunderbar, herrlich. Amen. Amen. Oh ja, gut. Ich habe fertig. Ich wünsche mir so ein Eintauchen in seine Liebe. Du musst nicht mehr nach Liebe suchen. Es ist alles in dir, weil der Herr in dir ist. Der Herr ist in dir. Du musst nicht nach Liebe suchen. Wisst ihr, ein Gebet zu beten, Herr, füll mich mit deiner Liebe, ist ein Ungebet, kann nicht erfüllt werden, weil du bist. Aber du kannst sagen, Herr, du wirst mir helfen, in Liebe zu wandeln. Herr, du wirst mir helfen, Liebe zu üben. Warum? Weil die Liebe, die ich leben möchte, das ist alles schon in mir. Also füll mich mit deiner Liebe. Das hieße, du müsstest dich bekehren. Aber als Gott dich mit seinem Geist erfüllte und sich in dir ausgoss, seitdem bist du voll von Liebe. Es gibt kein Also du wirst mich nicht beten hören, oh Herr, füll mich mit deiner Liebe. Ich werde eher sagen, wenn jemand ganz schwierig war und als ich anfing, in diesen Dingen zu laufen, dann habe ich gesagt, Herr, die Person ist so schwierig, hilf mir, sie zu lieben. Und dann half Gott mir, sie lieb zu haben. Und die Person hatte sich kein Stück verändert, aber meine Sicht und meine Haltung hilft mir zu lieben. Und ich merkte auf einmal, ich habe diese Person lieb, obwohl sie genauso unliebenswürdig war wie vorher. Ich habe sie lieb und habe sie dann einfach geliebt, einfach lieb gehabt, so wie Gott dich und mich lieb hat. Uns, die wir unvollkommen unperfekt sind. Herrlich bist du, Jesus. Herrlich bist du, Jesus.